offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Mit dieser nun schon 66. Folge läuten wir nach der Sommerpause offiziell die neue Saison 2021-22 ein. Am Samstag geht es nämlich auch direkt schon wieder los und wir freuen uns nicht nur auf die Würzburger Kickers im Grünwalder Stadion, sondern ganz besonders auch auf die Rückkehr von unseren grandiosen Fans. Heute haben wir wieder, kann man sagen, einen Menschen zu Gast, der quasi Teil der Geburtsstunde des Löwen-Podcasts war. Als unser Premierengast war er in der allerersten Folge zu Gast und wir freuen uns mit ihm, dem Cheftrainer der Löwen Michael Köllner, nun ausführlich über den anstehenden Saisonstart, die Rückkehr der Fans ins Stadion zu sprechen und erfahren natürlich auch, wie er die kurze Urlaubszeit, die anstrengende Vorbereitungszeit und die Neuzugänge erlebt hat. Jetzt sitzt er vor mir und ich sage herzlich willkommen und vielen Dank, dass du wieder dir die Zeit nimmst, hier zu sein, Michael Köllner.
Ja, servus Jan, servus liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, mit dem Löwen-Podcast durfte ich beginnen. Und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert für die Fans, dass wir vor allem in der Corona-Zeit und jetzt nach der Pandemie-Zeit, die hoffentlich jetzt zu Ende geht irgendwann mal, dass wir unsere Fans immer auf dem Laufenden halten konnten.
Tatsächlich aber vorneweg erstmal ein aktuelles Thema. Gestern hast du stellvertretend für die Löwen bekannt gegeben, dass wir die Region Berchtesgaden nach der Flutkatastrophe unterstützen werden und dort zu einem Benefitspiel anreisen?
Ja, schlimm, was da alles passiert. Also ich glaube, man kann das auch gar nicht wiedergeben. So richtig, wenn man eine Bilder sieht, was da manche erleben und was manche für einen Schicksalsschlag am Ende hinnehmen müssen. Und wir hoffen natürlich, dass wir als Löwenfamilie da ein Stück weit unterstützen können und dass wir, ja, so wie das die Löwen eigentlich schon immer auszeichnet, Herz zu zeigen, dass wir auch in diesem Thema Herz zeigen und all die ein Stück weit Zuversicht, vielleicht ein bisschen Unterstützung, aber wenn wir das wahrscheinlich punktuell und ganz, das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was man da machen kann, aber dass wir zumindest wissen, da sind Leute an der Seite und die an sie denken und alles dafür tun, dass wir denen auch helfen können.
Die Löwenfamilie hält zusammen, kann man sagen.
Ja, absolut.
Und wir kommen nach Schönau am Königssee, spielen gegen die SG Schönau. Ein Benefitspiel zugunsten eben der betroffenen Flutopfer und Termine gibt es natürlich noch keine. Es kam jetzt alles sehr kurzfristig, aber der Verkaufsstart soll bald starten. Also wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und werden dann natürlich auch bekannt geben, wann es bei dir in den Plan auch reinpasst. Es sind ja viele Spiele, die jetzt anstehen.
Ja gut, aber da werden wir immer einen Termin finden. Also ich glaube, das ist jetzt in der Terminfrage gescheitert. Ich glaube, man muss in erster Linie, um die Menschen dort ein andere Themen als sich mit dem Freundschaftsspiel auseinandersetzen. Und jetzt wollen die erst wieder ihr normales Leben wieder zurückbekommen mit allen Arbeiten und mit allen Themen, die da jetzt drumherum die Leute beschäftigt. Und natürlich die Leute, die anderen, die jetzt so weniger betroffen sind, glaube ich, auch was anderes im Sinn. Die wollen helfen, die wollen unterstützen, die wollen alles Mögliche tun in der Region, dass es wieder aufwärts geht. Und wenn das mal erledigt ist, glaube ich, dann tut da vielleicht wieder ein freudiges Ereignis und ich hoffe, dass wir dann das freudige Ereignis sind, wenn die Löwen dann ins Berchtesgadener Land kommen und dann freue ich mich darauf, dass wir dann dort spielen können und dann persönliche Gespräche mit den Leuten haben können. Ich glaube, das ist das Entscheidende, warum man dann hinkommt, dass man einfach vor Ort ist, dass man ein Stück weit auch den Menschen auch begegnet und ich glaube, das macht dann am Ende dann Unterstützung auch aus, wenn sich Menschen begegnen und Menschen am Ende auch Unterstützung am Ende leisten.
Ein freudiges Ereignis wird das dann sicherlich sein, wenn die Löwen dann vor der eigenen Haustüre da sind und zu Gast sind. Du bist ein vielbeschäftigter Mann hier. Auch das zeigt natürlich, dass du immer da bist, auch für uns ansprechbar bist, kurzfristigst irgendwo auch Dinge zu kommunizieren. Wie schaltet Michael Köllner ab? Ich habe gehört, du warst im Urlaub in der Türkei und bist braun gebrannt, das sieht man immer noch, zurückgekehrt.
Ja gut, die Sonne hier konnte ich mir nicht entziehen. Also ich gesagt, es war ein toller Urlaub. Also ich bin eigentlich jetzt kein, ich brauche jetzt Urlaub nicht in dem wahrsten Sinne des Wortes. Also ich muss jetzt mal raus, aber ich glaube, ich denke dann trotzdem gefüllt dann 24 Stunden über Fußball nach, aber es ist ja trotzdem mal aus dem Alltag, aus dem Rhythmus rauszukommen. ein Training vorzubereiten, auf dem Platz zu stehen, ist ja trotzdem was anderes. Man kann sich wieder lesen, man kann wieder neuen Input holen, man kann analysieren. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch ein bisschen zurückschaut, was war gut, was war schlecht, was müssen wir in Zukunft verändern. Und dann ist immer solche Themen letztendlich auch dann richtig zu bearbeiten. Tut immer gut, wenn man ein paar Tage mal ein bisschen Abstand bekommt, so ein paar Schritte zurücktritt, von außen auf das Thema draufblickt. Das ist besser, als wenn man in dem Thema drinnen steckt. Ja, und da war der Urlaub gut und natürlich, glaube ich, auch die Familie da einen Anspruch irgendwann mal, dass ich nicht bloß eine Stunde am Tag mich mal sehen, sondern ein paar Stunden mehr und man in Ruhe mal zu Abend essen kann, frühstücken kann. Und da war der Urlaub, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und in dem Hotel, wo wir sind, das ist dann auch sehr entspannend. Und dann kommt da ein bisschen Besuch mal, dann kommt FKMP Karogl zu Besuch. Es war ja dann schön, dass der mal vorbeigekommen ist. Dann kam Fatih Aslan, unser Teammanager, zu Besuch. Also die Löwen haben mich dann nicht alleine gelassen. Und dann waren ein paar Fans auch im Hotel, die sich dann gefreut haben, dass der Trainer da ist. Also wie gesagt, das war trotzdem ein sehr, sehr gelungener Urlaub. Das erste Mal 14 Tage. Ich war noch nie 14 Tage am Stück im Urlaub. Und war richtig gut. Man freut sich dann auch irgendwann wieder drauf, dass es wieder losgeht.
Es hört sich total nach Abschalten an, ja.
Ja, volles Abschalten.
Hand aufs Herz, wie viel Zeit hat deine Frau wirklich von dir gehabt, auch mental mit dem Kopf bei der Sache?
Ja, wir diskutieren natürlich jetzt viele Themen auch. Und ich denke, das ist dann schon so, also wir gehen halt immer früh laufen miteinander und versuchen dann Sport zu machen. Also dann bin ich immer so eine Stunde, eineinhalb im Schwimmbecken und schwimme dann immer. Das ist für mich das Beste. Da bist du mit dir so ganz alleine in dem Wasser, schwimmst so von Bahn zu Bahn, ein relativ monotoner Ablauf, und deswegen, weil es so monoton ist, gibt es wenig Ablenkung, und dann ist man so mit sich selber in seinen Gedanken, ja, und kann also viele Sachen mit sich selber mal aussprechen und ausreden. Und aber die Frau hat dann schon dann trotzdem viel Zugriff auf einen, und das soll auch so sein. Also wie gesagt, das geht natürlich jetzt in der Saisonphase natürlich dann vor allem jetzt in der Vorbereitung, und geht es dann wieder etwas zu kurz, kommt das alles, und da braucht man dann wieder das nötige Verständnis auch von zu Hause.
Also Michael Köllner bereitet im Urlaub die Saison vor, sportlich, und den Familienplan des Jahres im Urlaub mit der Frau.
So ist es. Ich schaffe einen Zeitpuffer, das ich mir angesammelt habe, das versuche ich jetzt wieder. Da muss ich jetzt davon zehren, weil mich jetzt zu Hause keiner sieht oder wenig sieht.
Urlaubslektüre? Also gesagt hast, lesen?
Ja, ich lese halt so viele Bücher. Also wie gesagt, ich lese gern spirituelle Romane. Also das ist mittlerweile so mein... Das sind die schönsten Bücher, wo man einfach dann auch so für sich selber Parallelen findet. Und dann natürlich auch Fußballbücher, wo man dann, jetzt kommen da diese E-Book-Geschichten, kommen immer mehr. Da kann man jetzt dann auch vieles nochmal nachlesen, neue Inspirationen. Man muss ja auch schauen, dass man in der Trainingsmaterie am Laufenden bleibt. Und das ist natürlich im laufenden Geschäft so, jetzt mal, wenn man nicht jetzt mal beurlaubt ist oder mal ohne Verein ist, dann ist es natürlich schwierig. Man geht jetzt ja nichts von außen mit. Und dann nutze ich schon immer, versuche Pausen zu nutzen, für Videos zu schauen, von anderen Mannschaften Trainingsvideos zu sehen, was machen die im Training, verschiedene Übungen. Und natürlich auch muss ich mich in erster Linie mal taktisch auseinandersetzen, was ist für uns der nächste Schritt am Ende, wo können wir besser werden, was müssen wir an unserem Spielsystem, an unserer Systematik verändern. Und das bedarf natürlich auf der einen Seite natürlich eine Grundsatzüberlegung, und dann natürlich geht es natürlich dann ins Detail runter, was heißt das dann für uns in der Offensive, was heißt es in der Defensive, was heißt es in Umschaltbewegungen, was heißt es für jede einzelne Spielposition. Und da musst du dir dann schon Gedanken machen, und dann brauchst du auch wieder eine andere Konzeption zum Teil. Und das ist im Urlaub dann immer ganz gut, wenn du dann so am Strand liegst und schaust du ins Meer hinaus, und dann rattert dann der Kopf, und dann liest man so Bücher und so und macht seine Notizen und so. Das ist im Urlaub dann natürlich auch, wenn man gefühlt keinen Zeitdruck hat, es ist natürlich dann top.
Also jetzt hast du schon ein Thema angesprochen, was ich hier sogar tatsächlich auch auf dem Spickzettel habe. Vorbereitung der Vorbereitung, kann man so sagen.
Ja, natürlich. So in erster Linie beginnt ja immer das Gleiche. Also man ist in erster Linie, dann braucht man ein paar Tage, bis man die alte Saison so aus den Kleidern bringt, ob jetzt positiv oder negativ. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr, auch wenn das Ende man sich dann vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hat, ich glaube, wir haben eine super Saison gespielt, und dann geht es natürlich darum, warum hat es nicht gereicht und was sind die Gründe dafür. Und viele reduzieren das jetzt vielleicht auf Kadertiefe, fehlende. Ich glaube, das wäre zu einfach, jetzt ist auf einen Aspekt das letztendlich auch dann irgendwie fix zu machen. Ich glaube, das sind ganz viele Gründe, die da reinspielen. Die Saison ist ja nicht bloß zwei Wochen, sondern ist ja fast ein Jahr. Und da passiert natürlich ganz, ganz vieles in einem Jahr, sowohl jetzt in sozialen Erlebnissen, also dann auch taktischen Erlebnissen, technischen Erlebnissen als auf dem Platz. Und das versucht man dann irgendwann, wenn ein paar Tage immer rum sind, dann am Ende zu analysieren. Und dann geht es am Ende darum, was können wir besser machen. Und dann bist du irgendwann mal so, ja, bei einfachen Dingen, das sind Transfers, weil es dann so ein paar Eckpunkte sind. Und ich denke, das haben wir dann im Sommer super erledigt. Also wir sagen, das war riesig, dass wir zu Vorbereitungsbeginn unseren Kader am Start gehabt haben. Also sensationell, bis jetzt auf ein paar Verletzte, die uns dann sicherlich jetzt auch momentan, also mir persönlich wehtun. Marius Wüsch jetzt beim Training jetzt zu haben, das ist ungewohnt für mich. Marius war immer bei mir beim Training, seit ich hier bin. Genauso jetzt auch Daniel Wein. Und nervt einen ein Stück weit, wenn man die Spieler dann nur so immer beim Physio mal trifft oder im Kraftraum trifft oder bei Testspielen, wenn sie dann so gefüllt in der Jeanshose mal auftauchen. Und ich hoffe, dass jetzt beide irgendwann einmal damit auch zurückkehren. Aber ansonsten konnten wir mit voller Kapelle am Ende in die Vorbereitung starten. Und das, glaube ich, ist sehr ungewöhnlich im Profisport. Vor allen Dingen, glaube ich, auch in Corona-Zeiten ungewöhnlich. Da muss man der Vereinsführung wirklich ein großes Kompliment zollen. Und es war toll, dass alle, die in verantwortlicher Position im Verein sind, also wirklich an einem Strang gezogen haben. Und uns, mir vor allem und mir und Günter Gorenzens und der sportlichen Leitung, also alle Themen erfüllt haben. Und jetzt geht es natürlich darum, mit dem Kader einfach dann auch gut zu arbeiten. Und das bereitest du im Urlaub vor und versuchst dann sowohl die Neuzugänge vorzubereiten, genauso dann auch Spielkonzeption. Und dann bedarf es immer vieler Diskussionen. Also wir diskutieren, also Günter Gorenzens und ich diskutieren auch, wie geht das, funktioniert das. Meinst du, es ist richtig, wir müssen es anders machen, und diskutierst im Trainerstab sehr ausführlich und irgendwann diskutierst mit der Mannschaft auch sehr ausführlich darüber, können wir das so spielen, fühlt sich euch wohl dabei, ist es vielleicht zu anstrengend für euch, dann diskutierst du mit den einzelnen Spielern, mit der Mannschaft, und ich denke, das ist immer, so Diskussionen sind immer fruchtbar und hoffentlich nicht furchtbar, dass es auf fruchtbaren Boden stoßt und dann am Ende das einmal dann nicht Energie erzeugt, eine Dynamik erzeugt, wo am Ende dann auch jeder versucht, wieder besser zu werden, sich an dem neuen Thema letztendlich auch wieder sich reinzufuchsen. Und ja, und deswegen bin ich jetzt mit der Vorbereitung zufrieden gewesen, so wie wir alles geplant haben und genauso jetzt auch mit der aktuellen Vorbereitungsphase.
Du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Ich kann mich an den 18. Juni erinnern. Ich glaube, da wurde der Dreier, der Hattrick sozusagen, der Neuzugänge, zack, 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 fast im Stundentakt kommuniziert. Drei Spieler sind neu, auf die kommen wir dann gerne gleich noch zu sprechen. Und des Weiteren, es ändert sich natürlich dieses Jahr was. Wir werden Zuschauer haben. Die Rückkehr der Zuschauer ins Grünwalder Stadion steht kurz bevor. Das ist sicherlich einer der Punkte, die du jetzt für die neue Spielzeit als einen der Erfolgsgaranten ausmachen wirst.
Ja, natürlich. Also ich habe das Glück erlebt, dass ich das in meinen ersten halben Jahren oder die ersten vier Monate ein ausverkauftes Grünwalder Stadion erlebt habe und auch aus jetzt, wie wir extrem angefeuert worden sind, unterstützt worden sind und dann auf einmal irgendwann so nach dem phänomenalen Chemnitz-Spiel zu Hause, auf einmal war das dann, spielen wir zu Hause auf einmal gegen Duisburg alleine und es war einmal ein phänomenales Spiel, einmal nach dem Lockdown hinbekommen. Aber 60 München ohne Fans ist so, da können Sie jetzt viele Parallelen aufzählen, also ich lasse es lieber. Weil ich glaube, jeder Vergleich wird ein Stück weit hinken oder wird falsch interpretiert werden können. 60 München ohne Fans, das geht eigentlich gar nicht. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich habe mich aber letztes Jahr schon mal gegen Lübeck, waren wir auch so kurz davor. Ich habe mich schon gefreut, dass die Zuschauer kommen und dann blasen die uns 24 Stunden gefüllt wieder komplettes Thema zurück. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es in der Woche dann keinen Rückzug mehr gibt, sondern dass wir Fans im Stadion, man hat das jetzt auch in der Vorbereitung sehen, wie wir in Österreich gespielt haben, in Heimstetten jetzt auch bei unserem ersten Spiel, auch wenn es noch nur 500 Zuschauer waren, jetzt in Nürnberg waren 4.000 im Stadion. Also das ist, Fußball ist was anderes mit Zuschauern, Fußball ist auch letztendlich gehört den Fans und wenn es den Fans gehört, dann müssen die ja da sein und nicht bloß am Fernseher sitzen und du hast keinen direkten Kontakt, sondern es muss am Ende immer so ein Zusammenspiel sein, Fans, Spieler, Spieler, Fans, es muss einfach immer so ein Hin und Her sein und wenn das funktioniert, dann macht Fußball, glaube ich, am größten Spaß.
Und dass wir erfolgreich sein können, liegt natürlich auch an den Fans, aber auch an gesunden Spielern. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, du stehst ja auch so ein bisschen dafür, wirklich viele gesunde Spieler in deinen Reihen zu haben. Legst ja auch sehr viel Wert auf Prävention und jetzt neuerdings auch auf datengetriebenes Training. Erzähl mal darüber, was ist das der neue Weg des Fußballs? Viele Daten auslesen und da vielleicht auch gleich reagieren können und man merkt, das wird vielleicht ein bisschen zu viel im Training?
Ja, ich glaube, am Ende kann man es ja auf zwei Ziele zusammenfassen. Ein Ziel muss immer sein, du wirst deine Spieler besser machen. Also das geht ja nicht bloß jetzt technisch-taktisch, sondern auch athletisch. Und das Zweite ist, dass du als Trainer und als Verein eine hohe Verfügbarkeit deiner Spieler hast. Also es ist ja nichts gewonnen, wenn du dann ein Spiel hast und das 10 verletzt oder 12. Also wie gesagt, sondern das Beste ist immer, wenn alle Mann an Bord sind und es gibt einen gesunden Kampf um die Plätze und alle Spieler, die auf der Gehaltsliste stehen, am Ende auch im Trainingsprozess stehen. Und ich glaube, das ist Ziel des Vereins und für jeden Spieler so war das Ziel, dass er besser wird. Also musst du natürlich dann alles dafür tun und Daten helfen natürlich. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, sondern helfen, unterstützend den Trainer und den Trainerstab und auch den Spieler letztendlich Aufschlüsse zu geben, was muss man tun, wo müssen wir nachschärfen, wo müssen wir ein bisschen vielleicht das Tempo rausnehmen. Und dann haben wir natürlich auch versucht, das Beste vom Besten zu kriegen. Und München Unternehmen jetzt, der Kinexon ist ein starker Partner, schon bis jetzt im bezahlten Fußball gewesen und immer noch. Und wir konnten im Sommer jetzt dann auch letztendlich jetzt eine Kooperation abschließen und werten jetzt momentan unsere Daten aus, das am Ende dazu führen soll, dass wir dann einfach einen Plan soll festlegen, was in der Woche trainiert werden muss, jetzt auch an Sprints, an Umfängen, an hochintensiven Läufen, an B- und Entschleunigungen. Also all die Themen, die am Ende ein Athletiktrainer bei uns zu verantworten hat und die er dann auch in Abstimmung mit mir am Ende auch dann das Soll festlegt, was müssen wir jetzt die Woche dann am Ende, was wollen wir erreichen. Und mit dem neuen Partner können wir natürlich auch live ins Training reinarbeiten. Und wenn einer seinen Plan so schon früh erreicht hat, dann ist das Training für ihn beendet. Um jetzt eine Überbelastung am Ende auch zu vermeiden und dann am Ende auch so super Kompensationsphasen zu erreichen. Und auf der anderen Seite, einer, der das Plan so noch nicht erfüllt hat, der bleibt dann ein paar Minuten länger da im Training und arbeitet dann noch die paar Sprints danach. Und jetzt sind wir momentan so am Datensammeln, dass wir praktisch so die Individualität des Spielers einschätzen können. Und da praktisch jetzt die Person am Ende dann für uns jetzt auch dann gut abbilden können. Und wenn wir die Person gut abgebildet haben, dann geht es am Ende darum, Sollzahlen festzulegen für die Woche. Und dann, dass wir am Ende uns steigern können, Woche für Woche, dass jeder Trainer, jeder Spieler besser wird. Jeder Trainer von uns am Ende aber auch überprüfen kann, wo sind am Ende dann, wo kommen die roten Bereiche, die am Ende dann wehtun, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Verletzungen hervorrufen können. Ja, und das ist, wie gesagt, ein Parameter, den wir aktuell erfüllen. Und der zweite ist natürlich, dass wir im Vorfeld einfach auch Daten erheben von Schlafqualität, von wie fühlst du dich, vom Befinden, wie hast du das Training empfunden. Also mal, ist immer super, am Ende sich zu spiegeln am Ende mit dem Spieler. Ich habe das Gefühl, das Training war hart und der Spieler sagt, es war weich. Das passiert jetzt eher weniger bei uns, sondern eher umgekehrt. Ich denke immer so, das Training war ein normales Training und die Spieler sagen, Trainer, boah, das war richtig hart. Und das ist besser, wenn man das dann auch über Daten, über Apps am Ende dann auch korrelieren kann, diese Daten. Und natürlich auch persönliche Befindlichkeiten, die man jetzt vielleicht in einem persönlichen Gespräch jetzt gar nicht so erfassen kann. Sondern man fragt dann nicht jeden Spieler beim Reingehen, gibt es hier was? Und der Spieler meint im ersten Moment, nö, gibt nichts, und dann ist aber trotzdem, ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, weil gestern bei mir zu Hause irgendwas passiert ist. Und dann kommt man eher dann so mal an solche Dinge mal ran, an solche Informationen, die am Ende helfen, dass man sagt, wir müssen den Spieler jetzt in den Training ein bisschen kürzer treten lassen. Ein schlechter Schlaf ist ja einfach auch kein leistungsfördernder Aspekt. Und die Dinge können wir momentan ganz gut erfassen und versuchen natürlich da auch, unser Stück weit auch am Ende auch als Verein zu entwickeln, als Mannschaft zu entwickeln und da ein Stück weit auch Mehrwert zu schaffen für alle.
Ist sehr, sehr interessant. Also gerade jetzt, was in den letzten zwei Jahren, seit ich jetzt nicht mehr spiele, auch passiert ist. Damals natürlich ein paar Meter, man musste einen Pulsgurt nehmen, da hat man dann die Kilometer im Training dann notiert. Sicherlich auch mal die Geschwindigkeit, die war bei mir nicht so hoch. Aber dass man tatsächlich so detailliert reingeht und du dann auch wahrscheinlich dem Sascha mal einen Tag freigibst, mehr freigibst, als es vielleicht dem Niki Lang, dass da jetzt so gearbeitet wird, das macht auch, wenn ich das jetzt so höre, eigentlich auch mich wirklich sehr stolz, dass 60 München in dem Bereich wirklich extrem innovativ auch ist, kann man so sagen, oder?
Ja, müssen wir. Ich glaube, wenn man Profifußball hat am Ende auch was mit Individualisierung zu tun, hat am Ende auch was mit Verbesserung zu tun, mit Entwicklung. Und ich glaube, wir müssen uns als Verein entwickeln, grundsätzlich als Verein und wir müssen uns aber auch in der Profimannschaft entwickeln. Und da gehört jetzt nicht bloß, dass man zu dem Spieler sagt, also ich hoffe schon, dass du in 2 Wochen besser spielst als heute. Das ist immer so ein hehrer Wunsch, den man an einen Spieler stellt, sondern wir müssen am Ende eine Vorleistung treten, wir müssen den Spieler unterstützen, müssen die Manpower bieten am Ende auch und auch am Ende auch so mal die Hardware und Software am Ende auch dann zur Verfügung stellen. Und deswegen, wie gesagt, sind wir immer auf der Suche, Dinge zu verbessern und mit den Dingen sind wir, glaube ich, jetzt gut unterwegs auch und ich denke, das gehört dazu und wenn du besser werden willst und am Ende auch eine tolle Saison spielen willst, dann sind das für mich, glaube ich, elementare Dinge, die genauso dazugehören, wenn der Spieler heute halt vor dem Training seine Fußballschuhe anzieht. Da rätselt auch keiner mehr drüber. Und wie gesagt, wir haben halt einen sehr heterogenen Kader, was jetzt die Altersstruktur betrifft, also von 16-Jährigen, die bei uns im Training sind. Dazu hat zwar gegen alle noch mehr 3 junge Spieler noch mal aus der A-Jugend mitgespielt, die jetzt teilweise erst 16 Jahre alt sind und haben natürlich auch einen 36-Jährigen an Bord. Da musst du halt auch, das sind 20 Jahre Unterschiede und 20 Jahre, da spielen manche weder mit 16 noch in der Profimannschaft, das ist ja zu früh für manche schon, oder mit 36 haben schon manche, so wie du, jetzt schon lange aufgehört. Und ich glaube, man muss allen gerecht werden am Ende auch. Und um eins zu erreichen, wir wollen, dass wenn wir ins Stadion gehen, wenn angepfiffen wird, muss jeder das Bestmögliche, das Allerbeste zeigen können. Und dazu arbeiten wir die ganze Woche, dass wir am Wochenende einfach jeden in eine gute Konstitution bringen, sowohl jetzt halt in der Physis, aber auch in der mentalen Geschichte. Auch. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Profisport, weil jeder will seine Ziele erreichen, individuell wie kollektiv. Und an dem Thema müssen wir einfach dranbleiben.
Die mentale Vorbereitung oder die mentale Verfassung ist für dich ja sowieso ganz wichtig. Haben wir auch schon in der ersten Folge des Podcasts gehört, also ganz zu Beginn. Da haben wir auch ausführlich über Teambuilding auch gesprochen. Da gab es, glaube ich, mal einen Film im Trainingslager. Dieses Jahr war es, glaube ich, Rafting?
Nein, letztes Jahr war Rafting.
Letztes Jahr war Rafting. Was gab es dieses Jahr als Teambuilding-Maßnahme? Kein Film auf jeden Fall im Trainingslager.
Indirekt gab es einen Film, aber nicht im Hotel. Also man versucht ja immer zu überlegen, wo kann man die Mannschaft mitnehmen auf dem Weg. Und letztes Jahr war ich ja neu hier und dann die Spieler haben von dem Rafting geschwärmt, da waren sie ja auch vorher und haben mir gedacht, ja gut, dann macht so ein Rafting. Ich war dann auch dabei und war für eine interessante Erfahrung, einfach mal Gaudi zu haben. Aber ich habe mir dann gedacht, naja, jedes Jahr jetzt ein Rafting zu machen, ist jetzt ja immer dann einmal, das Thema läuft sich einmal tot. Und dann habe ich für mich lange überlegt im Vorfeld, was könnte man machen? Und dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wo man in Regionen, wenn die ja nutzen kannst. Und ich versuche immer dann auch schon, so regionale Gegebenheiten am Ende einzubeziehen. Und dann habe ich immer mit Horst Dilli, bei dem wir super untergebracht waren und bei dem wir wieder ein optimales Trainingslager am Ende auch von den Rahmenbedingungen bekommen haben. Und dann habe ich mit Horst mit dem Vorfeld unterhalten, also was gibt es da in der Region? Und da kommen dann immer die üblichen Sachen, ein Hochseilgarten und das. Also, Golf, Fußballgolf könnte man machen. Also, das können wir hier in München auch, also muss jetzt nicht nach Österreich fahren. Und dann sagt er, ja, es gibt ein Museum bei uns so. Da gibt es eine Frau, die Gelinde Kaltensteiner, die hat alle 8000er ohne Maske bestiegen. Und es sind 14 8000er. Erste Frau der Welt, die einzige Frau der Welt. Und die hat ein eigenes Museum, weil die aus der Ecke daherkommt, hat ein eigenes Museum gemacht und hat gesagt, so, das können Sie mal tun. Und dann haben wir gesagt, gut, passt. Dann sind wir da hingefahren und ich war da vorher noch nie, das Museum, und sind anschließend dann mit der Seilbahn auf den Berg hoch und sind dann an den Berg, dann auf den Berg oben noch ein paar Meter gewandert, zu einem tollen so Gebirgsee und so in einem tollen Panorama, das so eingekesselt war in den Bergen, in so einem Felsplateau, und das war super. Also war A, das Ambiente und B, dass wir da hingegangen sind, und dann haben wir dann eine kleine Brotzeit gemacht und haben dann eine Rohwurst aufgeschnitten, einen Käse aufgeschnitten, ein Leibbrot dabei gehabt, so wie man das eigentlich so üblich kennt, Gurken dabei gehabt, da haben wir einfach so eine richtige bayerische oder österreichische Brotzeit gemacht und sind dann wieder runtergegangen und dann am Schluss, weil es mit der Bierlieferung halt nicht hingehaut, das war die einzige Panne und ist mein Kapitän schon halber verzweifelt und dann auf dem Rückweg haben wir dann trotzdem noch so eine kleine Bierstation gefunden und konnten dann miteinander eine halbe Bier trinken. Und das war einfach gut und ich glaube, wichtig war, so in dem Museum gab es einfach auch einen Film, deswegen zu dem Thema, es gab schon einen Film. Hat einer ihrer Begleiter von dieser Bergsteigerin hat einen Lawinenabsturz gefilmt, in die Gruppe reingekommen ist. Und das haben die dann auch so ein bisschen ja, mit so ja, Live-Erlebnis, also man konnte den Film anschauen und dann gab es zu diesem Film dazu, da war so eine Rüttelplatte, da hat man so die Geräusche so nachempfunden, sowohl vom Wind, von der Kälte, als auch dann von dieser Rüttelplatte her, und das war dann schon, es ging dann schon wirklich unter die Haut und es war beeindruckend. Bestimmte Dinge, also auch mit dem Rucksack, den sie dann praktisch bis zu die 8000er hochträgt, also den trage ich nicht einmal von mir zum Trainingsplatz raus, so schwer ist der. Und da schleppt die zierliche Frau schleppt den 8000 Meter hoch, also brutal. Und dann hat sie jetzt viele solche Dinge, die man natürlich immer auf den Profisport transferieren kann, sind da abgebildet worden und mit unterschiedlichen Motiven, mit Bildern, mit Texten, mit so Sprachmemos. War super, also super interessantes Museum, da waren wir da so länger als geplant, weil es einfach so interessant war und jeder ist wirklich so eingetaucht in diese Welt, und wir werden das auch in der nächsten Zeit immer wieder das Thema aufgreifen, weil am Ende ist es ja nichts anderes, was wir ja machen. Wir versuchen auch einen Berg zu besteigen in der Saison, müssen auch, haben hohe Ziele, wollen am Ende unser Ziel erreichen, und das hat sie auch gemacht. Und den K2-Berg zum Beispiel, glaube ich, den ist sie 8-mal oder 9-mal, muss sie abbrechen, bis sie den endlich mal bestiegen hat. Und ich glaube, das ist im Fußball ja das Gleiche. Also, wir sind ja jetzt auch schon hier, wollten ja in der ersten Saison auf einmal erstaunlicherweise ja so an das Thema Aufstieg mal hinriechen können. Haben es nicht geschafft. Im zweiten Jahr war es wieder so ein Stück weit, war wieder so knapp dran. Ja, ich will schon mit den 60er irgendwann mal aufsteigen und hoffe, dass ich nicht 8-mal brauche oder 7-mal, so wie die Gerlinde Kaltensteiner, sondern dass wir das vielleicht eher schaffen können. Und ja, aber am Ende geht es immer darum, Ziele zu erreichen, Rückschläge hinzunehmen, und eine Saison, das weißt du auch besser wie ich, eine Saison ist ja extrem von Höhen und Tiefen geprägt. Es gibt keine Saison, wo es nur Höhen gibt. Und jeder wird eine Tiefe ja unterschiedlich bewerten. Der Spieler wird eine Verletzung als eine Tiefe hinnehmen. Der Trainer wird eine Niederlage als eine Tiefe hinnehmen. Wie gesagt, ein Spieler wird eine Nichtnominierung im Kader mal oder keine Start dürfen als Tiefe hinnehmen. Also wie gesagt, jeder hat für Höhen und Tiefen eine unterschiedliche Interpretation. Aber am Ende geht es immer darum, wir müssen ja gemeinsam durch die Saison gehen. Wir brauchen einen super Teamspirit und du musst dich aufeinander verlassen können. Und das wurde auch in dem Museum super dargestellt, dass du immer bei jedem 8000er hat sich eine komplett neue Belegschaft am Ende gehabt. Und am Ende geht es immer darum, ja, in Extremsituationen, wie reagiert der eine? Wird der panisch? Ist der ruhig? Ist der introvertiert? Macht der gar nichts mehr? Und er starrt mehr oder weniger. Und das war für sie, glaube ich, die beste Erfahrung, was sie immer sammeln konnte. Das hat mit allen ihren Sherpas, die sie dabei gehabt hat. Und sowas finde ich faszinierend, und ich habe mir das Buch von dir gekauft. Ja, und freue mich jetzt in den nächsten Tagen immer mit dem Buch zu beginnen. Und weil da hat sie so alles beschrieben, also wie sie mental an solche Dinge rangehen. Und ich finde sowas hochspannend, weil man, egal für Beruf, Management, für Fußball, für Profisport, Leistungssport, kann man ganz, ganz viel von sowas übernehmen, genauso wie ja, wir immer wieder mal auch Tipps geben, so wie Beispiel für unseren Hauptsponsor, wenn wir dann so mit Führungskräften sprechen, wie empfindet ihr Druck im Fußball, was kann man dann jetzt auch für unseren Hauptsponsor oder für die Mitarbeiter da rausziehen. Und ich denke, die Parallelen sind immer das Wichtigste, man muss halt immer die Augen ein bisschen öffnen. Und deswegen, wie gesagt, war diese Maßnahme, die jetzt Teambuilding, klingt immer ein bisschen, also ich mag kein Teambuilding, weil wir dann irgendwo ja, irgendwas gemeinsam machen, so Rafting, das ist für mich kein Teambuilding, das ist ein bisschen ein besseres Freizeit-Event, sondern wo wir einfach was rausziehen können, wo wir einfach ein paar Dinge jeder für sich rausziehen können, bis hin, dass sie ja dann gesagt hat, wenn sie dann oben ganz allein ist und marschiert da für sich alleine, halt extreme Spiritualität erfahren hat und vorher mit dem Thema auch keine Berührung gehabt. Das finde ich zum Beispiel für mein persönliches Leben hochspannend. Ja, und so versuche ich schon vieles rauszunehmen. Leider war die liebe Frau nicht da. Und ich hoffe, dass ich die irgendwann mal persönlich kennenlernen kann, weil ich finde sowas einfach extrem spannend. Es sind Menschen, die einen inspirieren, es sind Lebenswege, die einen inspirieren, es sind Erlebnisse, die einen inspirieren. Und ich hoffe, dass ich immer so meine Spieler ein bisschen neugierig machen kann für sowas, dass sie auch ein Stück weit sich öffnen, auf sowas mich immer einlassen und am Ende auch für ihr eigenes Leben dann vielleicht auch einen Mehrwert rausziehen können. Wenn man das schafft, am Ende, glaube ich, dann ist man gut unterwegs.
Dann können wir mal schauen, ob wir die Dame vielleicht mal nach München einladen zu einem Spiel. Andernfalls gibt es dann sicherlich nächstes Jahr dann im Trainingslager beim Hostili dann auf jeden Fall ein geplantes Treffen zwischen Michael Kölner.
Ja, der ist leider so viel unterwegs und ist eigentlich kaum anzufinden. Aber ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal sich realisieren lässt. Entweder hier, wie du eben erwähnt hast, zum Spiel oder zu einem Besuch bei uns in der Kabine. oder dann einmal zum, wenn wir dann wieder ja, im Mini-Skausten wieder uns jetzt heute aufschlagen.
Du hast gerade den Teamspirit angesprochen. Ich habe gehört, das kannst du ja dann bestätigen oder darüber sprechen, dass in deinen ersten Trainingseinheiten dir aufgefallen ist, dass da extrem viel, ich sage jetzt mal, Ausdrücke auf dem Trainingsplatz waren, weshalb du dann sofort agiert hast und gesagt hast, reagiert hast und dann gesagt hast, nee, wir müssen Werte sammeln, wir müssen schauen, dass wir hier ein vernünftiges Miteinander haben. Ich glaube, daraus aus diesem Prozess oder aus diesem ersten Anschluss ist auch dann dieser Slogan, ein Team, ein Weg, den ja die Mannschaft oder den du mit dem Trainerteam und dann mit der Mannschaft gemeinsam erarbeitet hast. Wie war das damals? Und der gilt ja nach wie vor, der ist jetzt so unabhängig, der bleibt da bestehen. Erzähl mal, wie ist dieser Slogan, ein Team, ein Weg entstanden?
Ja, grundsätzlich, wenn du eine Mannschaft übernimmst, dann findest du ja irgendwas vor. Das will ich ja nicht werten, ob das schlecht oder gut ist, sondern du findest einfach irgendwas vor und du triffst dann für dich persönlich die Entscheidung, möchtest du das so haben oder anders haben? Dann ging es darum, es geht jetzt vom Spielsystem. Ich habe mich dann entschieden, ich möchte mit zwei Stürmern spielen, weil das braucht vorne einen zweiten Stürmer dazu. Man hat 4-4-2 Raute damals gespielt, also im ersten Spiel gegen Bayern zu Hause. Und dann findest du natürlich auch so, ist es so, wie jede Familie zu Hause hat ja auch eine andere Art des Zusammenlebens. Ob das jetzt halt ist, dass die beim Essen gemeinsam essen, dass die gemeinsam beginnen, gemeinsam enden oder so, nö, ist für uns jetzt wichtig. Die einen lassen am Fernseher nebenbei laufen, die anderen so, nö, also wenn Essen ist, ist Fernseher aus. Und also hat jeder unterschiedliche Dinge. Manche beginnen mit einem Gebet zu Hause, manche enden das Essen mit einem Gebet. Also jeder hat seine eigenen Rituale, seine eigene Art am Ende, wie man das einfach haben möchte. Und so ist es für mich auch so. Ich möchte auch für mich so ein paar Themen haben, wie möchte ich meine Mannschaft haben. Ja, und dann habe ich mich für mich dann gesagt, also ein paar Dinge muss sicherlich, das möchte ich anders haben, wie gesagt, ohne es zu werten. Ja, und dann den Prozess haben wir dann versucht zu arbeiten. Ja, und das mündet dann irgendwo noch einmal dann mit so einer Art Verhaltenskodex, das ist ein bisschen hochtrabend, aber auf jeden Fall mit ein paar Eckdaten, wenn wir sagen, ja, also wir müssen uns mal einigen auf irgendwas. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und ich finde immer, ich für mich persönlich würde mir so umgehen, wie ich gern behandelt werden möchte. Oder? Und das ist, Respekt ist dann natürlich ein großes Thema. Ich finde auch, dass wir für mich immer so in Nürnberg haben wir mal damals so, für uns mal so, sonst definiert, jeden Tag eine gute Tat. Oder? Also jeden Tag eine gute Tat. Wenn man das immer hinbekommt, und das kann manchmal einfach nur, wenn du ja, mit einem Fan mal eine Minute Zeit nimmst und am Ende mit dem ein Foto machst, dann ist das einfach für den was Besonderes. Und dann ist das eine gute Tat am Ende. Du hast jemanden glücklich gemacht. Und ich denke, wenn man das immer hinbekommt, so jeden Tag das so eine gute Tat zu verbringen, oder jetzt da, dass wir jetzt nach Berchtesgaden zum Beispiel kommen. Ich finde, das ist einfach ein tolles Zeichen und eine Selbstverständlichkeit, finde ich, dass wir uns auch, egal ob wir viel Termine haben, wenig Termine haben, nee, das muss einfach möglich sein. Und an solchen Themen orientieren wir uns. Und dann haben wir versucht, ja, wie können wir das auch, ja, das auf dem 1, 2, 3 Seiten Blätter Papier mal zusammenzubringen, dann unterhältst du dich drüber und dann, ja, waren wir natürlich dann letztes Jahr im Sommer, habe ich für mich so überlegt, aber mit dem Thema sind die Vorbereitung der Vorbereitung und auch so, wir brauchen irgendwas Prägnantes, wir brauchen so, wir haben zwar jetzt so ein paar Regeln ja, immer mal erstellt, aber da muss irgendwas drüber stehen. Dann habe ich das eigentlich mit Günter Grenzen zusammen, haben wir dann so lange rumgefeilt und gesagt, wir brauchen was, wenn die Spieler früh in die Kabine kommen, dann muss das über der Tür drüber stehen. Und dann haben wir, ja, die Maler haben dann unten dann das drüber gemahlen, wenn man bei uns in die Kabine reingeht, ein Team, ein Weg. Und haben dann für uns dann gesagt, das muss überall, wenn wir Videoanalyse machen, muss das in jedem Video oben, muss das in der Ecke, muss das einfach immer so für das Unterbewusstsein, muss das erkennbar sein. Und ja, und so versuchen wir natürlich jeden Tag auch diesen Slogan irgendwo zu wählen. Das ist natürlich aber, glaube ich, auch ein Stück weit mehr aussagt. Das geht jetzt nicht bloß um die Mannschaft, sondern ich glaube, ein Team, ein Weg am Ende, soll den Verein ein Stück weiter darstellen, sollen sie Fans darstellen. Und das macht mich schon stolz, dass wir das, glaube ich, geschafft haben, so jetzt auch, vor allem jetzt auch in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, so wirklich ein Team, ein Weg. Also, das ist vorher schon angesprochen, 11.500 Dauerkarten wieder in einer Rekordgeschwindigkeit verkauft. Das ist einzigartig, glaube ich. Also, das gibt es nicht für Vereine und deswegen kann man auch zu Recht immer das T-Shirt der Bayerische Versicherung tragen, der geilste Verein der Welt und so, weil es einfach wirklich der geilste Club der Welt ist. Sondern weil das genau den geilsten Club ausmacht. Nicht, weil wir blau-weiß sind oder weil wir an der Grünwalder Straße sind, sondern was macht ein Verein aus? Das sind die Leute am Ende. Und Fußballverein machen die Fans aus. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich schon wichtig gewesen, ein Team, ein Weg. Ist nicht bloß jetzt auf die Profimannschaft bezogen. ist auf unser NLZ bezogen, auf unseren ganzen Verein, auf die Führungsstruktur, bis hin dann auch zu unseren Fans. Und wenn wir gemeinsam den Weg gehen, der auch immer mal, ja, auch mal ein paar Tränen gibt, mal nicht so ist, wie man sich vielleicht vorstellt. Das ist einfach mal so, im Leben ist immer so. Aber dann muss man trotzdem seine Lehren daraus ziehen und muss aber trotzdem immer zusammenbleiben. Und ich glaube, das ist jetzt im Berchtesgaden auch so. Die haben sich das auch nicht vorgestellt, dass jetzt irgendwo so ein Schicksalsschlag ist, diese Region trifft. Aber ich glaube, eins wird immer, glaube ich, noch besser rauskommen. Die werden gestärkt herauskommen. Die werden einen größeren Zusammenhalt haben. Man wird mehr Solidarität erleben. Und ich glaube, in einem Fußballverein erlebt man das. Und glaube ich, ein Verein hat das besonders erlebt. Und 60 hat einfach so Höhen und Tiefen, glaube ich, mitgemacht, wie ganz wenige Vereine, glaube ich, zumindest in Deutschland und glaube ich auch weltweit, so Auf und Abs zu erleben. Und jetzt sind wir momentan dran, wieder uns in einem guten Auf zu bewegen, weiter zu bewegen und das Auf, wenn wir einfach behalten. Und das, glaube ich, ist halt wichtig. Und deswegen war der Slogan, glaube ich, den Günther und ich dann irgendwann einmal so nach einem längeren Hin und Her und rumgefeilt haben. Und haben gesagt, ich glaube, der passt perfekt zu unserem Verein. Und ja, mit dem Slogan versuchen wir jetzt auch Liga-unabhängig, Saison-unabhängig, einfach auch das Thema weiter voranzubringen, dass wir einfach ein Team sind, ein Weg sind und das ist jetzt, wie gesagt, inkludiert alles, was 60 München am Ende ausmacht, alle Sparten, den kompletten Verein und deswegen freue ich mich immer, egal wenn du unterschiedliche Leute in den Verein triffst, dass du das Gefühl hast, das ist was Gemeinsames und das dürfen wir am Ende auch in der Zukunft dann nicht vernachlässigen.
Und starten mit dem erfolgreichen Weg dürfen wir endlich am Samstag gegen Würzburg. Da werden dann auch 3 Neuzugänge fit sein. Ob sie spielen, das ist natürlich nie verraten, aber wir haben mit Yannick Deichmann, mit Marcel Bär und mit Kevin Goden ja 3 Neuzugänge neben Nathan Wicht aus dem eigenen NLZ in den Reihen. Wie siehst du sie? Haben sie eine gute Vorbereitung gespielt? Wie siehst du sie gerüstet, gewappnet, auch schon infiziert von diesem Löwen, von diesem Löwengehen, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, für den Saisonstart gegen Würzburg?
Ja gut, grundsätzlich gab es natürlich eine strategische Entscheidung zu treffen im Vorfeld, wenn wir uns jetzt mit Transfers beschäftigen. Wir haben letztes Jahr extrem viele aus dem eigenen Nachwuchs in den Profikader reingenommen und extrem wenig externe. Da haben wir gesagt, wir können das Rad jetzt dieses Jahr nicht so weiter treiben. Also auch, glaube ich, muss man den Nachwuchsspielern jetzt auch aufgrund von der Pandemie, die jetzt keine Spiele gemacht hat, Zeit geben zu reifen. Das geht, kann man sicherlich auch in der Profimannschaft machen, aber ich glaube, das NLZ hat einfach jetzt auch in der Zukunft, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, einfach auch dann da seine, ja, seinen Nachweis zu erbringen, dass sie da einfach auch Spieler reifen lassen müssen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen extern uns verstärken. Haben mit Nathan Wicht sicherlich einen hochtalentierten jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der Schweizer Jugendnationalspieler ist, jetzt auch wieder für die Schweizer Nation wieder berücksichtigt worden ist. Also von dem her freuen wir uns darüber, dass wir so ja, ein Spiel in unseren Reihen haben. Wenn jetzt also die Profimannschaft, jetzt, was Spielzeit betrifft, schon ein Stück weit weg ist. Aber wir wollen ihn immer näher ranbringen. Und dann natürlich, was kann uns extern helfen? Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns vorne verstärken. Wir brauchen einfach auch vorne noch mehr Wucht, wir brauchen vorne mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Und ich glaube, mit Marcel Bär, Yannick Deichmann und auch mit Kevin Goden, die alle 3 vorne spielen können. Aber wie Yannick Deichmann und Kevin Goden, die können aber auch hinten spielen.
Hat man gegen Nürnberg gesehen.
Genau, können auch, wie gesagt, da hinten auch ihren Job erledigen. Glaube ich, war es wichtig, dass wir vor allen Dingen jetzt auch ja, so multifunktionsfähige Spieler am Ende auch verpflichten. Und Marcel Bär kann außen spielen, kann innen spielen, kann zweite Spitze spielen, kann dritte Spitze spielen. Kann so leicht versetzt dahinter spielen, also kann ganz vorne alleine spielen. Also erfüllt einfach dieses Kriterium, genauso jetzt wie Yannick Deichmann, der vorne hängen spielen kann, der am Streifen draußen spielen kann, der hinten rechts hinten spielen kann, der wahrscheinlich sogar auf 6 spielen kann, weil er einfach früher bei St. Pauli mal gespielt hat. Ja, und Kevin Goden kann auch vorne wie hinten aufgrund von seinem Tempo alle Positionen begleiten. Ich glaube, wichtig ist immer einfach zu entscheiden, in welcher Situation passt das Beste. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt da gut verstärkt. Alle 3 sind gut durch die Vorbereitung gekommen und haben jetzt auch so ja, den Trainingsrhythmus, den wir wählen, jetzt so gut angenommen. Es war sicherlich am Anfang ein bisschen zu kämpfen für alle 3. Aber alle 3 haben sich voll reingeworfen. Und glaube ich, kommen jetzt auch so langsam zu mehr Frische her. Und ja, glaube ich, haben vor allem auch 3 charakterlich sehr, sehr gute Spieler verpflichtet. Und das, glaube ich, ist für 60 einfach wichtig, dass wir da charakterlich gute Jungs holen. Und ja, und jetzt hat versuchen wir jetzt so nach und nach, die ja mit dem Löwenvirus ein Stück weit zu infizieren. Und das ist ein guter Virus, der Löwenvirus, im Gegensatz zu Coronavirus oder zu Covid-19. Versuchen wir jetzt den Löwenvirus da jeden zu infizieren lassen. Und das passiert ganz gut. Und wie gesagt, und dann schauen wir, dass sie einfach für uns eins darstellen, dass sie ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden. Und das, glaube ich, das kann man jetzt da schon 100% oder 1860% so beantworten. Und jetzt schauen wir, dass wir einfach weiter mit ihnen arbeiten und dass sie sich ja die vier Jungs jetzt auch am Ende auch gut in die Mannschaft weiter einbringen.
Wir freuen uns auf eine neue Spielzeit, auf eine tolle Saison. Schlussfrage für den Teil 1. 60 spielt eine gute Saison, weil?
Ja, weil ich glaube, unsere Fans mit dem zufrieden sind, was wir machen. Ich glaube, das ist es, steht über allem. Also jeder kommt jetzt mit Tabellenplatz und Aufstieg und so. Das finde ich, das ist dann der übernächste Schritt. Ich glaube einfach, wir müssen jede Woche unsere Fans glücklich machen. Das ist uns in der letzten Zeit, ich hier bin, nahezu immer gelungen. Das ist auch unsere Antriebsfeder, dass wir das auch wieder hinbekommen. Das muss unsere Hauptantrieb sein, dass unsere Fans, wenn die im Stadion sind, auch wenn du mal ein Spiel verloren hast, dass sie trotzdem stolz auf die Mannschaft sind, stolz auf ihren Verein sind und sagen, ich trage so gern auch als Fan das Trikot. Wir haben jetzt wieder zwei richtig geile Trikots auf den Markt gebracht. Und die zwei, wie gesagt, wenn die Fans dann sich mit der Mannschaft, mit dem Verein identifizieren, so, ja, ich zeige auch gerne in meinem Privatleben, dass ich ein 60er-Fan bin. Wenn wir das erreichen, dann haben wir alles richtig gemacht. Was dann am Ende tabellarisch rauskommt, ja, lassen wir uns überraschen. Das ist so das Schöne am Fußball. Keiner weiß es. Und wir werden es erst am 38. Spieltag wissen. Und deswegen sind wir ein Jahr lang so voll auf Spannung und ackern dafür, dass wir am Ende eins erreichen, glaube ich, eine gute Saison. Eine bessere Saison zu spielen als letztes Jahr, was man dann immer darunter verstehen mag.
Das war nun schon die 66. Folge und der erste Teil einer Doppelfolge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 München zu interviewen, das ist unser Versprechen. Freut euch in der nächsten Woche auf den zweiten Teil unserer Doppelfolge mit unserem Cheftrainer Michael Köllner. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns auch diesmal wieder zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.